Halleluja, Jesus, ich danke dir, dass wir deine Kinder sind, dass du uns eine Hoffnung und eine Zukunft gibst, die über allem steht. Jesus, und ich danke dir für diesen Sonntag, danke dir für die vielen Menschen, die zuschauen, für die vielen Menschen, die heute berührt werden durch deinen Geist, durch dein Leben, durch das, was du getan hast. Herr, und wir danken dir, dass du Hoffnung, Zukunft, Heilung und Erlösung bringst. Du bist ein Gott, der gut ist. Amen. Hey, cool, dass ihr dabei seid. Hallo Gemeinde Langenfeld und hallo alle, die heute zugeschaltet haben, die das erste Mal dabei sind, die vielleicht sagen, ich schaue mir das mal an, was da so über den Livestream geht. Wir wünschen dir ganz viel Segen heute, ganz viel Freude auch beim Zuhören und wir wünschen, dass es ein gutes Erlebnis wird für dich. Ja, vielleicht bist du auch traurig, dass du an diesem Gottesdienst nicht teilnehmen kannst und sagst, hey, ich wäre so gerne dabei, aber es ist eine gute Gelegenheit, mit deinen Freunden zu Hause den Gottesdienst zu schauen, in die Kleingruppen zu gehen und einfach dort etwas zu erleben. Und wir wollen diesen Livestream vermehrt nutzen jetzt, gerade in dieser Zeit, wo wir nicht wissen, wann können wir wieder zusammenkommen, wann kann Kirche wieder stattfinden, in der Weise, wie wir es kennen. Und deshalb wollen wir auch Angebote für Kinder, wir wollen Angebote für alles Mögliche, vielleicht auch für das Bibelkolleg anbieten. Und schau bitte auf unseren sozialen Medien nach, schau auf der Webseite nach, wir informieren dich, was nächsten Sonntag alles möglich wird. Ja, es ist normalerweise so, dass bei so einer Krise Dinge nach oben schwimmen. Ja, bei uns passiert etwas. Du erlebst diese Situation und irgendwas geschieht in dir, mit dem du nicht gerechnet hast. Du sagst, das kenne ich gar nicht von mir, dass auf einmal solche Gefühle, solche Dinge da sind. Und das ist das klassische Element einer Krise. Eine Krise bringt Dinge nach oben. Und vielleicht ärgerst du dich über die leeren Regale, die gerade da sind, oder über die geschlossenen Kitas, oder du hast einfach nur Angst, du hast Sorge. Und ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, so eine Situation in Deutschland und in Europa, wo fast alle Kirchen zu sind, wo alle Fußballspiele abgesagt sind, wo im Grunde die Kinos und alles leer ist. Und ich selber habe auch noch nie vor leeren Reihen gepredigt, aber ich freue mich einfach, dass ich weiß, dass dahinter so viele Menschen sind, die einfach heute etwas erleben und erfahren. Diese versteckten Dinge, die schon da waren, die werden jetzt nach oben kommen. Und das verstärkt. Ja, eine Krise verstärkt immer. Es verstärkt deine Angst, es verstärkt deine Fragen, die du hast und vielleicht auch geht es um deine Existenz oder sogar um die Frage nach dem Tod und was kommt nach diesem Leben. Ein Thema, das schon immer da war, wird auf einmal so präsent. Werde ich betroffen sein? Werde ich krank werden? Und es wird klar, dass unser Leben begrenzt ist. Und ich weiß eins, dass mein Leben in Gottes Hand ist. Und das ist die Frage an uns alle. In wessen Hand ist unser Leben? In wessen Hand ist dein Leben? Hast du inneren Frieden oder wirst du von Sorgen getrieben? Auch diejenigen, die bisher mit Gott gelebt haben, können merken, dass da Unfrieden ist und dass da Sorgen sind. Die Krise offenbart, was wir wirklich ganz tief in uns glauben. Und dann werden wir erschüttert in unserem Leben, erschüttert in unserem Dasein, in unserer Gesundheit vielleicht, in unseren finanziellen Absicherungen. So viele Selbstständige müssen jetzt leiden. Und die große Frage ist, was wird morgen sein? So eine Krise ist ein sehr, sehr ehrlicher und gnadenloser Spiegel. Aber inwieweit kann eine Krise auch dazu dienen, dass wir eine Chance ergreifen, die wir vielleicht vorher nicht gesehen haben? Denn in jeder Krise besteht die Chance, Gott zu suchen. In jeder Krise bedeutet es zu schauen, wer hat eigentlich die Krone meines Lebens auf? Weißt du, dass Corona für Krone steht? Und die Frage ist, wer hat gerade die Krone auf? Die Angst? Oder hat Jesus Christus die Krone auf? Ich lade dich ein, diese Zeit jetzt zu nutzen, in deiner Bibel zu lesen, mal Zeit mit Gebet zu verbringen, zu sagen, Gott, wenn du wirklich da bist, dann suche ich dich. Und so viel Zeit, wie du in die Nachrichtensendungen investierst, investier doch in die Bibel. Und du wirst merken, dass das was in dir verändert. Hast du mal auf den News-Ticker von Jesus geschaut, der einfach läuft und der dir gute Nachrichten bringt? Der dir sagt, fürchte dich nicht. Der sagt dir, du brauchst keine Angst zu haben. Gott hat uns nicht einen Geist gegeben, der ängstlich ist, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe, einen Geist, in dem wir leben dürfen. Lass uns unsere Mitmenschen lieben, gerade in dieser Situation jetzt. Ich möchte das am Anfang einfach mal so vorausstellen. Bete für deine Nachbarn, die Sorge haben. Bete für die Menschen, die einfach nicht weiter wissen. Bete für unsere Politiker, dass sie in dieser Krise sich weise verhalten. Die Türen sind jetzt offener denn je. Wir haben offene Türen, weil die Not groß ist. Und es ist auch die Gelegenheit, deine Kleingruppe zu suchen. Wenn du bisher gedacht hast, ich brauche keine Kleingruppe, wirst du jetzt merken, ich brauche andere Menschen. Geh in deine Kleingruppe, such dir eine Kleingruppe auch in unserer Kirche oder in welcher Kirche du auch immer bist. Geh in so eine Gruppe, wo Menschen zusammenkommen während der Woche, miteinander über den Glauben reden, über das, was sie mit Jesus erleben, füreinander beten, füreinander da sind und Gemeinschaft erleben. Ja, vielleicht hast du bisher mit Kirche nicht so viel zu tun gehabt und ich leite mal über in das eigentliche Thema von diesem Morgen, weil wir wollen ja nicht nur über die Situation sprechen, die uns gerade umgibt, sondern über die Situation, die Gott für uns vorgesehen hat. Was habe ich mit Gott zu tun? Was hast du mit Gott zu tun? Was soll ich mit Gott oder mit Kirche? Und unsere aktuelle Predigtserie, die gibt dir richtig Aufschluss darüber, über das, warum es sich lohnt, mit Jesus zu leben, warum es sich lohnt, zu einer Kirche zu gehören, warum es sich lohnt, in einer Gemeinde zu sein. Und ich darf dir eins sagen, Gott hat schon einen guten Plan für dein Leben und er will, dass dieser Plan sichtbar wird. Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Du bist kein Unfall. Du bist nicht jemand, der zufällig auf diese Welt gekommen ist. Vielleicht haben deine Eltern dich nicht geplant, aber Gott hat es. Gott hat dich geplant und er gibt deinem Leben Wert. Dein Leben hat Bedeutung. Gott hat jeden von uns zu etwas Besonderem gemacht. Du bist ein Unikat Gottes. Niemand kann das, was du kannst. Niemand ist so, wie du bist. Du bist die beste Ausgabe von dir selber. Und Gott möchte dich zu dem machen, was er sieht schon in dir. Jeder Mensch hat die Frage, wozu in aller Welt bin ich da? Was ist mein Lebensziel? Wir hätten heute gerne einige Bibelverse gezeigt und auch, wie ihr schon gemerkt habt, waren nachher die Liedtexte nicht mehr da. Leider ist unser Rechner zwischendurch abgestürzt und deswegen kann ich auch jetzt nicht die Bibeltexte einblenden. Aber ich werde sie vorlesen, ich werde die Bibelstellen nennen und ich hoffe, dass du einfach auch zu Hause dir das aufschreibst und diese Bibelstellen nimmst und diese Punkte nimmst und sagst, damit gehe ich jetzt mal in den Sonntag. Die erste Berufung, die Gott für dein und mein Leben hat, ist berufen, um geliebt zu sein. Das ist die erste Bestimmung deines und meines Lebens, von Gott geliebt zu werden. Da, wo du noch nichts getan hast, da, wo ich noch nichts getan habe, hat Gott uns schon geliebt. Und er will, dass wir das zulassen, dass wir zulassen, dass er uns lieben kann. Denn er hat dich und mich geschaffen, um dich und mich zu lieben. Bevor du etwas für Gott tust, hat er schon alles für dich getan. Lasse die Liebe Gottes an dich ran. Dazu bist du berufen. Und du wirst merken, wenn du dieser Berufung nachkommst und wenn du diese Liebe Gottes in dein Leben hineinlässt, dann kannst du andere lieben. Du kannst für andere da sein. Es wird dir auf einmal nicht mehr so schwer fallen wie jetzt, weil du es nicht aus dir selber heraus tun musst, sondern aus einer Liebe, die Gott gibt. Die zweite Berufung, die Gott uns gibt, ist, berufen dazu zu gehören. Und darüber möchte ich heute auch etwas länger sprechen. Du bist nicht nur geliebt, sondern du sollst auch Teil einer größeren Sache sein, von etwas ganz Großem, nämlich von Gottes Kirche, von seiner Gemeinde, von der Gemeinde von Jesus Christus. Du musst nicht alleine durchs Leben gehen, sondern du hast die Gelegenheit, eine Gemeinschaft zu erleben, die dein Leben so stark macht, so bereichert und so viel Gutes gibt. Und ich werde gleich 5 Punkte nennen. 5 Vorteile, zu einer Gemeinde zu gehören, zu einer Kirche Gottes zu gehören. Und ich will darauf niemals mehr verzichten. Das dritte ist, dass du berufen bist, dein Lebensdesign zu erreichen. Gott will dich zu etwas machen, von dem du heute noch keine Ahnung hast. Wenn ich früher gewusst hätte, was Jesus einmal aus mir macht, ich hätte früher angefangen, das zu suchen, mich danach auszustrecken, hätte das nicht jahrelang hinter mir gelassen und gesagt, ach, Berufung ist für andere, Gott hat doch mit meinem Leben nichts vor. Du und ich, wir brauchen niemand anderes zu sein, als wir sind. Gott hat uns dazu berufen, wir selber zu sein. Und darin wirst du eine Stärke entwickeln, die Gott in dich hineinlegt. Und diese Stärke ist etwas, was ganz, ganz doll ist. Und dazu bist du gemacht, du selber zu sein. Und das Vierte ist, du bist berufen, ein Segen zu sein. Gott möchte, dass du nicht nur selbstsüchtig lebst, sondern dass du den Segen teilst. Wir sind dazu bestimmt, um andere zu segnen. Und unsere volle Berufung, unsere Kraft werden wir nur dann erleben, wenn wir andere Menschen segnen. Das ist wie ein Same, den du austeilst. Du bekommst nie nur den Samen zurück, sondern immer die ganze Frucht. Und je mehr du segnest, umso mehr kommt auf dich zurück. Und das Fünfte ist, Gott hat uns dazu gesandt, andere Menschen in seine Familie mit hineinzubringen. Berufen, um dazuzugehören. Darüber möchte ich etwas sprechen und dir besonders diese fünf Vorteile einfach ja richtig schmackhaft machen, die es bedeutet, Jesus Christus nachzufolgen, zu einer Gemeinde zu gehören. Du hast dich vielleicht gefragt, was wollen Menschen in einer Kirche? Warum gehen Menschen jeden Sonntag irgendwo hin und beten und singen und weiß ich nicht, machen irgendwelche frommen Übungen? Gott begegnet uns in seiner Kirche, in seiner Gemeinde, in unseren fünf größten Bedürfnissen. Und das äußert sich an fünf Bildern, die ich heute einmal zeigen möchte, die Gemeinde von Jesus bedeutet. Das erste ist, Gemeinde ist Familie Gottes. Das zweite ist, Gemeinde ist das Haus Gottes. Das dritte ist, Gemeinde ist der Körper Gottes. Das vierte ist, Gemeinde ist die Herde Gottes. Und das fünfte ist, Gemeinde ist der Garten Gottes. Familie Gottes. Gott will keine Waisenkinder, sondern er möchte Kinder haben, die in eine Familie eingebettet sind. Und er bietet dir und mir an, uns in seine Familie aufzunehmen. Deine Lebensberufung ist es, dass Gott dich geschaffen hat, um dich zu lieben und dann Teil seiner Familie zu werden. Das war sein Plan, schon bevor die Erde existierte. Und ich lese uns hierzu einen Bibelvers aus Epheser 1, Vers 5. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es selbst beschlossen. Durch Jesus Christus werden wir Söhne und Töchter Gottes. Wir alle sind von Gott geschaffen. Wir alle sind von Gott geliebt. Aber wir sind nicht automatisch Gottes Kinder. Wie wirst du ein Kind in einer Familie, in dem du hineingeboren wirst oder in dem du adoptiert wirst? Und Gott macht beides mit uns. Er gibt uns durch seinen Geist, durch das Opfer, das Jesus Christus gebracht hat, gibt er uns neues Leben. Du kannst sagen, Jesus, mein Leben ist ohne dich. Mein Leben ist voller Schuld. Ich fühle mich schuldig dir gegenüber. Aber Jesus hat unsere Schuld getragen. Wir haben das gesungen. Jesus hat am Kreuz bezahlt für unsere Schuld. Und wenn wir das annehmen, dann werden wir rein durch das Opfer, das Jesus gegeben hat. Und Gott macht uns zu seinen Kindern. Dieses Erlebnis kannst du haben. Und dann adoptiert er dich und mich in seine Familie. Wir werden neugeboren und Gott nimmt uns als seine Kinder an. Und wenn du in einer Familie bist, hast du unbeschreibliche Vorteile. In einer gesunden Familie erfährst du, wer du wirklich bist. Du lernst etwas über deine Identität. Weißt du, es ist egal, welches Kleidungslabel du anhast und was du darstellen möchtest. Oder welches Smartphone-Label du gerade hast, ob es nun Apple, Samsung, Google oder was auch immer ist. Das sagt nichts über deine Identität aus. Nichts, was du darstellst nach außen, ist etwas, was deine Identität ausmacht. Sondern deine Identität wird besonders durch etwas anderes bestimmt, nämlich durch deine gelebten Beziehungen. Ich will das kurz erklären. Wir haben gute und wir haben schlechte Beziehungen. Beziehungen, in denen ich lebe, sind zum Beispiel, ich bin ein Ehemann, ich bin ein Vater, ich bin ein Sohn, ein Bruder, ein Schwiegersohn, ein Freund, ein Pastor, ein Teil einer Kleingruppe, ein Mitarbeiter, ein Vorgesetzter, ja und auch ein Consultant und. Ich habe noch einige mehr an Beziehungen. Und diese Beziehungen beschreiben, wer ich bin. Sie beschreiben meine Beziehung zu anderen Menschen. Und die Frage ist, was geschieht, wenn Beziehungen zerbrechen? Was passiert, wenn eine Ehe zerbricht? Was geschieht, wenn deine berufliche Beziehung zerbricht und du vielleicht entlassen wirst? Dann kommen Selbstzweifel hoch und Menschen fragen sich, wer bin ich? Viele von uns sind auch in ungesunden Beziehungen aufgewachsen. Ja, sie leben in zerbrochenen Beziehungen. Viele von uns haben vielleicht eine Familie, die dysfunktional war. Eine Familie, die nicht funktioniert, die quasi nicht existent war. Und dann stellst du dir oft als Kind die Frage, wer bin ich wirklich? Und die gute Nachricht ist, die Gott für dich hat. Im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 19. So seid ihr nicht mehr länger Fremde oder Heimatlose. Weißt du, Gott möchte nicht, dass du ein Fremder für ihn bist oder dass du ohne eine Heimat bist, sondern er sagt, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, zu seiner Familie. Und das ist sehr gut und sehr wichtig. Jede Familie auf dieser Erde ist temporär, zeitlich begrenzt. Sie hat nicht ewig Bestand, aber die Familie Gottes bleibt. Weißt du das, dass die Familie Gottes nie aufhört? Die wird es ewig geben und diese Beziehungen, in denen wir dort leben, werden niemals aufhören. Deine natürliche Familie brachte dich auf diese Welt, damit du Teil der Familie Gottes werden kannst. Deine Berufung ist es, zur Familie Gottes zu gehören. Denn das gibt dir eine ewige Identität. Diese Familie, die für immer bleibt, bestimmt letztlich darüber, wer du bist, wie du dich fühlst und wie du lebst. Und wenn du zu Jesus und zu seiner Familie gehörst, dann wirst du dich nicht mehr über deine Schuld, über deine Sünde definieren, sondern du definierst dich über das, was Jesus getan hat. Er hat deine Schuld getragen. Du bist jetzt in seiner Familie. Wenn du kleine Kinder hast und du hast eine Familie, dann machen sich die kleinen Kinder schmutzig. Die kleinen Kinder kommen nach Hause und du sagst, meine Güte, wie siehst du aus? Was sagst du dann als Vater und als Mutter? Sagst du, hey, du bist jetzt nicht mehr mein Kind, du bist schmutzig geworden. Nein, du wirst dein Kind trotzdem in den Arm nehmen. Dein Kind wird dein Kind bleiben. Es definiert sich nicht darüber, ob es sauber ist oder schmutzig, sondern es definiert sich darüber, dass du es geboren hast und dass es zu deiner Familie gehört. Und wenn Gott dich neu geboren hat, gehörst du für immer und ewig zu seiner Familie. Und dann kennst du deine wahre Identität. Dann hast du eine Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen, die dein Leben komplett neu beschreiben. Das zweite Bild, was uns die Bibel gibt, beschreibt noch mehr von dem, was es bedeutet, in der Familie Gottes oder in der Kirche Gottes zu sein. Das Haus Gottes. In 1. Korinther 3, Vers 16 heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte ist? Was macht ein Gebäude, einen Tempel, ein Haus, was auch immer, eine Brücke zu einem Bauwerk? Es sind die verschiedenen Teile, die zu diesem Bauwerk gehören, die ein sinnvolles Ganzes bilden. Beim Berliner Flughafen sind wir uns noch nicht ganz sicher, ob das mal ein sinnvolles Ganzes wird, aber die meisten Gebäude haben einen Zweck, eine Bestimmung und wir sagen, yes, wir freuen uns, dass es dieses Gebäude gibt. Freust dich vielleicht, dass es dein Wohnhaus gibt. Und das liegt daran, dass da Teile fest verbunden sind. Deswegen stürzt es nicht ein. Wenn es keine Verbindung der Teile gibt, gibt es kein Gebäude. Ich hätte jetzt gerne ein Bild gezeigt. Vielleicht kannst du dir das aber so vor Augen vorstellen. Da ist ein Haufen von Steinen. Lauter einzelne Steine. Und daneben ist ein Gebäude. Und du kannst jetzt überlegen, wo möchtest du sein? Möchtest du als Stein in dem Gebäude sein und einen besonderen Platz einnehmen? Oder willst du irgendwo durcheinander auf diesem Haufen liegen? Wenn wir nicht zu Gottes Gemeinde gehören, liegen wir lose auf einem Haufen. Wir sind nicht verbunden mit anderen. Wenn du in Gottes Haus hineinkommst,
dann hast du auf einmal eine Bedeutung. Du hast einen Platz und du hängst mit anderen zusammen. Du gehst in eine Verbindung ein. Und diese Verbindung bringt Stabilität in dein Leben, bringt Stabilität in das ganze Bauwerk. Was tust du für diese Verbindung? Diese Verbindung geschieht nicht automatisch, sondern die kannst du pflegen, indem du regelmäßig einen Gottesdienst besuchst, in eine Kleingruppe gehst oder Teil wirst von etwas, wo du sagst, hier bin ich mit anderen Menschen zusammen und ich bin nicht nur Zaungast, ich bin nicht nur Zuschauer, sondern ich bin Teil einer Kirche von Jesus Christus. Und wir helfen Menschen, in die Kirche von Jesus hineinzukommen. Wir haben auch ein Welcome-Seminar, in dem wir Menschen anbieten, einfach etwas darüber zu lernen, was es bedeutet, Teil der Gemeinde in Langenfeld zu sein, ganz konkret das Bauwerk, das geistliche Bauwerk in Langenfeld zu sein und dort eine bedeutungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Was macht mehr Arbeit für dich? Auf einem Haufen zu legen, mit anderen Steinen durcheinander oder in ein Bauwerk eingefügt zu sein? Ganz ehrlich, du hast nicht mehr Arbeit. Der die Arbeit damit hat, ist der Baumeister. Und das ist Jesus. Jesus hat die Arbeit mit uns. Für uns ist es dasselbe. Nur für uns ist es besser, in das Haus Gottes eingebunden zu sein. Und seitdem ich eingebunden bin in eine Kirche, läuft mein Leben anders. Ich werde durch andere unterstützt. Und ich darf andere unterstützen. Gerade in den schweren Zeiten meines Lebens habe ich so viel Unterstützung von anderen erfahren. Und das ist ein großer Vorteil. Ich halte mit anderen zusammen. Ich bin nicht in einer instabilen Situation, sondern ich erlebe Stabilität und etwas, in das ich eingebunden bin. Wir erleben in der Familie Identität. Wir erleben in dieser engen Verbindung des Hauses Stabilität und Unterstützung. Und das ist etwas, was gegen die Nummer-1-Seuche in unserer Gesellschaft hilft. Unsere Nummer-1-Seuche ist nicht Corona. Corona wird irgendwann wieder gehen. Aber unsere Nummer-1-Seuche ist Einsamkeit. Menschen, die ohne andere sind, ohne miteinander verbunden zu sein, alleine zu leben. Und dann erlebst du nicht die Vorteile dieser Familie Gottes. Das dritte Bild, was uns die Bibel gibt, ist das Bild eines quasi wie eines menschlichen Körpers. Und im 1. Korinther 12, Vers 27 beschreibt der Apostel Paulus das folgendermaßen. So bildet ihr gemeinsam, ihr, also wir alle, bilden gemeinsam den Leib von Jesus und jeder Einzelne gehört als Teil dazu. Wenn wir Teil eines Hauses sind, dann erleben wir, dass sie an einem bestimmten Platz sind. Ja? Was weiß ich, du bist Teil der Säule, du bist Teil der Außenwand oder du bist irgendwie Teil eines Dachs. Du hast einen bestimmten Platz und du merkst, dass du gebraucht wirst. Und besonders das Bild des menschlichen Körpers zeigt uns noch mehr über diese Abhängigkeit und über die Bedeutung jedes Einzelnen. Der Körper zeigt uns, wozu wir wirklich da sind. Wo deine Begabungen sind, wo dein Beitrag zum großen Ganzen ist und wie wir gemeinsam Dinge erreichen können, die wir niemals alleine tun könnten. In einer Kirche, in dem Körper von Jesus Christus, entdeckst du deinen einzigartigen Wert. Im Römerbrief in Kapitel 12, in den Versen 4 und 5 heißt es, so wie euer Körper viele Teile und jedes Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib von Jesus Christus. Wir sind alle Teil seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Wenn du hier bei uns im Gottesdienst bist, dann denkst du vielleicht, boah, hier sind so viele Menschen, hier sind so viele, was ist mit mir? Wer braucht mich schon? Wozu bin ich gut? Ich habe das viele, viele Jahre gedacht, dass ich dachte, hey, Gott kommt doch ohne mich aus. Gemeinde kommt ohne mich aus. Wozu bin ich da? Aber denke an deinen Körper. Dein Körper hat viele Organe, die man gar nicht so sieht. Was wäre, wenn die ihre Arbeit einstellen? Was wäre, wenn die einfach rausgehen aus deinem Körper? Was wäre, wenn ich sagen würde zu dir, hey, gib mir mal ein Körperteil, das du nicht mehr brauchst? Also ich habe das mal versucht bei einigen und noch niemand hat mir irgendein Körperteil gegeben. Sie haben alle gesagt, ich brauche alles. Was passiert, wenn ein Körperteil den Körper verlässt? Das Körperteil stellt seine Funktion komplett ein und es wird sterben. Körperteile, die auch drin bleiben und ihren Dienst nicht mehr verrichten, sorgen dafür, dass der ganze Körper leidet. Und am Ende leidet auch das Organ, was nicht mehr arbeitet, richtig, richtig stark. Und damit du deine Lebensbestimmung erfüllen kannst, musst du in einen Körper eingebunden sein. Es geht gar nicht anders. Du kannst deine Lebensbestimmung nicht außerhalb der Gemeinde von Jesus erfüllen, sondern dein ganzes Potenzial, dein Lebenspotenzial wird dort sichtbar, wo du Teil eines Körpers bist, der durch Jesus Christus gebaut wird. Du hast deine Identität, du hast deinen Platz und du hast eine Berufung, eine Bedeutung, die du einsetzen kannst. Und Gott hat auf dich gewartet. Er will dich gebrauchen. Er wartet darauf, dass du sagst, jawohl, ich werde jetzt meinen Platz einnehmen. Und wir helfen dir gerne, ein Stück in dieser Berufung zu wachsen und deinen Platz in unserer Kirche zu finden. Die beiden letzten Bilder will ich etwas kürzer behandeln. Da haben wir noch das Bild der Herde Gottes. Im Johannesevangelium heißt es in Kapitel 10, Vers 11: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe hinzugeben. Ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe hinzugeben. Ich kenne mich so ein bisschen aus mit Schafen, nicht weil ich selber welche habe, sondern mein Vater hatte Schafe. Ich glaube, zu den besten Zeiten hatten wir etwa 80 Schafe. Und ich weiß, was es bedeutet, wenn Schafe sich von der Herde entfernt haben, wenn sie sich irgendwo im Gebüsch verfangen haben, wenn sie sich verirrt haben, wenn sie am Fluss zu nah, wenn dem Fluss zu nahe gekommen sind, sich ihre Wolle vollgesaugt hat und sie dann so an der Böschung hinunter zum Wasser hin waren und nicht mehr rauskamen. Diese Schafe waren völlig hilflos und sie brauchten den Hirten. Der Hirte sorgt für ihren Schutz. Der Hirte sorgt für ihre Gesundheit. Schafe werden ständig krank. Sie haben ständig irgendwelche Krankheiten an den Klauen und an verschiedenen Dingen. Und der Hirte muss immer genau schauen und das genau behandeln und auch die schadhaften Dinge an der Hufe wegschneiden. Und er sorgt für ihre Versorgung, er sorgt für ihren Schutz und er sorgt für den Zusammenhalt der Herde. Und Jesus ist der gute Hirte. Er ist der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Er würde alles tun, um dich zu schützen, um dir Gutes zu tun. Er hat schon alles getan. Er hat schon sein Leben hingegeben. Und Jesus ist dein Schutz, auch gerade jetzt in dieser Zeit. Ich möchte erst mal ganz deutlich sagen, du kannst sagen, ja, das kannst du so da vorne einfach sagen, Pastor, wenn du wüsstest, welche Angst ich gerade ausstehe oder welche Sorgen ich habe. Vielleicht ist auch jemand betroffen in deiner Familie, der im Krankenhaus ist. Gott ist dein Schutz. Gott schützt dich, egal wie die Situation außen herum ist. Und eins ist wichtig, dass du dich nicht entfernst von der Herde Gottes, sondern dass du diesen Schutz erlebst und diesen Schutz ja auch genießen kannst. Und das geht nur in der Herde, wenn wir zur Gemeinde gehören. Persönliche Krisen oder auch sonstige Dinge bringen uns manchmal dazu, dass wir weggehen, dass wir uns entfernen. Schafe, die krank sind, stellen sich manchmal an den Rand. Sie stellen sich an das Äußere. Und der Hirte ruft sie wieder. Der Hirte kümmert sich um sie, damit sie wieder Teil der Herde werden. Im Johannesevangelium heißt es in Kapitel 14, Vers 27: Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf dieser Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Der innere Friede, den Gott gibt, ist ein Geschenk, das unbeschreiblich ist. Ich habe das früher nicht gekannt. Bevor ich Jesus nicht angenommen hatte in mein Leben, nicht ihm nachfolge, habe ich nicht gewusst, was es bedeutet, diesen Frieden zu haben, von dem Jesus Christus spricht. Er sagt, mein Friede wird bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Und auch gerade in dieser Situation jetzt merke ich einen ganz, ganz starken inneren Frieden. Aber der größte Friede, den ich habe, betrifft meine weitere Zukunft. Was ist nach meinem Ableben? Was ist, wenn ich nicht mehr auf dieser Erde bin? Was ist, wenn mein Körper nicht mehr mitmacht und ich dann von dieser Erde gehen muss oder darf? Dann weiß ich, ich habe Frieden mit Gott. Gott hat mir dieses Geschenk des Friedens gegeben, der mich nicht nur hier ruhig schlafen lässt, sondern der mir die Gewissheit gibt, dass ich einmal bei ihm sein werde. Und deshalb bin ich auch nicht so besorgt gerade. Es kann sein, dass uns alles betrifft, dass auch in unserer Familie die ganzen Erkrankungen und die Auswirkungen ganz deutlich da sein werden. Aber über dem steht der Friede Gottes. Und da brauche ich keine Angst zu haben, keine Sorge zu haben. Wir haben gerade jetzt, vorige Woche, erlebt, dass ein älteres Mitglied unserer Kirche heimgegangen ist zu Jesus. Und wenn du sein Gesicht gesehen hättest, dann wüsstest du, dieser Mann hat wirklich Frieden mit Gott. Dieser Mann hat erlebt, was es heißt, hier auf dieser Erde schon Frieden zu haben. Und dann, wenn wir die Schwelle übertreten, in die Ewigkeit hinein zu wissen, das hört nicht auf. Meine Beziehung zu Gott hört nicht auf. Der Schutz hört nicht auf. Die Versorgung hört nicht auf. Ich gehe jetzt von sozusagen meiner Proberunde, von meiner Einführungsrunde, die ich gelaufen bin oder die ich gefahren bin, in das richtige Rennen, in das Rennen meines Lebens, das nie mehr aufhört. Ich hatte früher sehr viel Angst. Und ich darf dir eins sagen, Friede Gottes ist etwas, was ich gegen nichts mehr eintauschen will, das unabhängig ist von äußeren Einflüssen. Das letzte ist der Garten Gottes. Und im Garten ist es ja so, wir werden jetzt eine Phase wieder haben, wo alles aufblüht, wo die Dinge Frucht bringen, wo wir merken werden, hey, im Winter hat's doch nicht, der Winter hat doch nicht dazu geführt, dass alles abgestorben ist, sondern die Bäume blühen wieder, deine Tulpenzwiebeln oder andere Blumenzwiebeln, die irgendwo im Boden sind, auf einmal kommen die raus und du merkst, es blüht alles auf und es bringt Frucht. Und Jesus will, dass du in seinem Garten, seiner Gemeinde aufblühst und Frucht bringst. Ist das nicht cool? Johannes 15, da heißt es in den Versen 5 und auch im Vers 16. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, eine Frucht, die Bestand hat. Wenn ich einen Kirschbaum habe und ich säge einen Ast ab, wie viel Frucht wird dieser Ast bringen? Also jeder wird sagen, keine mehr. Im Gegenteil, er wird vertrocknen und im Grunde wird er irgendwann verwesen und verfaulen. Aber er wird nie wieder Frucht tragen. Und wenn du alleine bist, wirst du vertrocknen und das ganze Potenzial, die ganze Kraft, die in dir ist, die bleibt ungenutzt und du wirst keine bleibende Frucht bringen. Wenn wir Teil dieses Weinstocks werden, Jesus sagt, ich bin dieser Weinstock oder sag der Baum oder die Wurzel, was auch immer, wir sind dort angedockt. Wenn wir Teil sind, dann werden wir viel Frucht bringen. Und ohne, dass wir Teil sind an dieser Verbindung mit Jesus teilhaben, können wir keine Frucht bringen. Deshalb sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Bei einem Baum ist das total klar. Da sagen wir, klar muss der Ast eingebaut sein, sonst kann er keine Frucht bringen. Aber warum glaubst du, dass du Frucht bringst, wenn du nicht bei Gott eingepfropft bist, an Gott angedockt bist, Teil von Jesus bist? Diese Verbindung sorgt für ein fruchtbares und blühendes Leben. Du sollst etwas hinterlassen, was Bedeutung hat und was ewig bleibt. Das erlebe ich gerade. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass mein Leben, was ich gerade jetzt habe, was schon über 50 Jahre auf dieser Erde ist, so viel Bedeutung haben kann für andere Menschen. Dass so viel Menschen Segen erleben und etwas erfahren, was ich durch die Gnade Gottes in sie hineinlegen darf. Und das Gleiche geschieht ja auch bei mir. Ich begegne Menschen, wo ich merke, meine Güte, wie eng sind die an Jesus dran? Welche Weisheit haben die? Welch eine Zuversicht, welch eine Kraft, auch welch eine Gebetskraft geht von ihnen aus? Welche guten Worte haben sie? Welche guten Taten tun sie? Und Jesus bittet uns oder er erwartet von uns, dass wir Frucht bringen, die ewig bleibt. Und weißt du, was das heißt? Dass du etwas hervorbringst, was diese Zeit überdauert. Was das Leben, was du hier auf dieser Erde hast, überdauern wird. Und das geschieht, indem du etwas in andere hineinlegst. Und wenn du dann von dieser Erde gehst, wird es weiterleben in anderen Menschen und es wird weiterleben in der Ewigkeit. Kirche und Gemeinde ist kein Ort, wo man einfach hingeht. Wo man sagt, ich gehe mal in die Kirche, ich gehe mal in die Gemeinde. Kirche ist keine Veranstaltung. Kirche ist gelebte Beziehung mit Gott und mit Menschen. Das ist die Berufung, die du hast. Und das bringt dir diese 5 Vorteile, über die ich gesprochen habe. Und ich möchte sie nochmal kurz zusammenfassen. Gemeinde ist deine Familie. Es kann deine geistliche Familie werden und deine Identität bestätigen und fördern. Gemeinde ist das Haus Gottes und sorgt für deine Stabilität in deinem Leben. Dass du weißt, ich bin am richtigen Platz. Ich muss mich nicht verändern. Ich bin hier richtig. Es ist der Körper, der dir eine wahre Bedeutung gibt. Und durch den du Dinge tun kannst, die du alleine niemals tun kannst. Gemeinde ist die Herde, die dir Schutz und Versorgung bietet, weil der gute Hirte für uns sorgt. Und Gemeinde ist der Garten, der uns aufblühen lässt und uns fruchtbar sein lässt. Und weißt du, ich wünsche dir alles, diese ganze Palette, deine Identität, Stabilität in deinem Leben, gute Beziehungen, deine Bedeutung zu entdecken, deine Gaben freizusetzen, Schutz und Versorgung zu erleben und dass du aufblühst und Frucht bringst, die Bestand hat. Und am Schluss dieser Predigt möchte ich gerne für dich beten. Ich weiß nicht, wo du gerade bist, in welcher Lage du bist, was dich gerade bewegt. Und vielleicht schreit es in dir und du sagst, ich will auch zu dieser Familie gehören. Ich will zu diesem Gott gehören. Aber ich fühle mich so weit weg. Ich finde das so abwegig. Ich kann mir nicht vorstellen, dazu zu gehören. Dann hilft dir ein Gebet. Und wir können dieses Gebet jetzt gemeinsam sprechen. Und dieses Gebet bringt dich dazu, in eine enge Beziehung mit Gott zu kommen. So war es bei mir. Ich habe das gespürt und gemerkt und habe gesagt, Michael, jetzt ist es Zeit, deine Schuld zu bekennen und zu sagen, Gott, ich will dein Kind werden. Ich will Teil deiner Familie werden. Ich will dazugehören. Ich will meine wahre Berufung wirklich leben. Und Herr Jesus, ich bete jetzt für alle diejenigen, die das betrifft, für alle diejenigen, die sagen, ich will heute so eine Entscheidung treffen und ich würde gerne mit ihnen gemeinsam das folgende Gebet sprechen. Und vielleicht magst du dieses Gebet nachsprechen. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich lege mein ganzes Leben in deine Hand. Ich weiß, dass ich getrennt lebe von dir. aber du hast die Trennung überwunden. Ich möchte dein Kind werden. Und ich bekenne meine Schuld, die mich trennt von dir. Und ich glaube, dass du mich reinwäschst. Und dass ich ohne Sünde, ohne Schuld dir begegne und hineingeboren werde in deine Familie. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass ich dein Kind werden kann. In dem Namen von Jesus Christus. Und alle diejenigen, die jetzt Hilfe brauchen, die sich Sorgen machen, die vielleicht auch merken, oh, meine Beziehung zur Gemeinde muss ich überarbeiten. Meine Beziehung vielleicht auch in meiner Familie. Meine Beziehungen um mich herum müssen verändert werden. Meine Frucht fließt nicht so, wie es sein sollte. Auch für euch möchte ich beten. Du darfst einfach dich mit eingeschlossen fühlen jetzt in dieses Gebet. Herr Jesus, bitte dich, dass Menschen ihre Identität finden, dass Menschen Stabilität finden, indem sie Beziehungen aufbauen, indem sie Kleingruppen besuchen, indem sie ja Gebetszeiten haben mit anderen. Ja, ich bitte dich, dass Menschen ihre Berufung festmachen und Teil werden deines Auftrages und dass Menschen Frucht bringen in deinem Namen. Und alle diejenigen, Herr, die krank sind, alle diejenigen, die deine Hilfe brauchen, die deinen Schutz brauchen, die deine Versorgung brauchen, auch die wirst du gerade jetzt berühren, weil das deine Aufgabe ist, als der gute Hirte, uns zu versorgen. Und darum bitte ich, in dem Namen von Jesus. Amen.